Ja, wir kommen jetzt zum Kapitel 13, zu diesem letzten Kapitel. Dieses Kapitel enthält eine ganze Reihe von praktischen Anweisungen. Und die wirken jetzt im Vergleich zu dem, was wir gehört haben über unseren großen Gott, über unseren himmlischen hohen Priester, über sein großes, gewaltiges Werk, die wirken jetzt sehr erdgebunden. Aber das zeigt uns, dass das, woran wir glauben, was unser Heil ist, was unser Herr ist, dass sich das in unserem täglichen Leben, ja in der kleinen Münze des Alltags, alles real erweisen muss. Ich habe dieses Kapitel wieder gegliedert in 5 Abschnitte. Und so verschaffen wir uns zuerst einen Überblick über den Inhalt dieses Kapitels und dann gehen wir durch diese 5 Abschnitte miteinander durch. Zunächst die Verse 1 bis 6, das ist der erste Abschnitt, die Bruderliebe muss bleiben. Und ich habe unter dieser Aufforderung auch diese weiteren Anweisungen gestellt, die alle irgendwie damit zusammenhängen. Das werden wir noch sehen. Die Bruderliebe muss bleiben. Es ist anzunehmen, dass in dieser Zeit der Verfolgung die Heiligen, die Brüder, die Geschwister zusammenstanden. Aber oft ist es so, wenn dann der äußere Druck nicht mehr da ist, dann erkaltet das. Und dann ist man nicht mehr so aufeinander angewiesen und dann macht jeder wieder das Seine. Und so sagt er, die Bruderliebe soll bleiben. Dann der zweite Abschnitt im Kapitel 13, die Verse 7 bis 9. Die Führer gehen, Christus bleibt. Einige der Führer, die ihnen das Wort Gottes gebracht hatten, die waren inzwischen heimgegangen, waren beim Herrn, aber Christus bleibt. Und er ist unveränderlich. Und in ihm sind wir verankert. Und an ihm sollen wir uns ausrichten. Also zweitens, die Führer gehen, Christus bleibt. Die Verse 7 bis 9. Dann ein dritter Abschnitt. Lasst uns zu ihm hinausgehen. Die Verse 10 bis 16. Ja, Christus ist im Himmel. Aber wenn wir da sind, wo Christus ist, mit ihm eingeführt in Gottes Gegenwart, dann heißt das für uns, dass wir in dieser Gesellschaft, hier in dieser Welt, mit ihm Gemeinschaft haben draußen vor den Toren der Stadt. Wir tragen seine Schmach. Das ist nicht immer gleich, deutlich, aber grundsätzlich ist es immer so. Aber das sind die Gottes. Dann 5 Wünsche, die 40 bis 5. Ja, lest den Abschnitt der ersten Vers. Hebräer 1 bis 6. Die Bruderliebe bleibe. Der Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene derer, die Ungemach leiden als solche, die auch selbst im Leibe sind. Die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt. Hurer aber und Ehebrecher wird Gott richten. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. So dass ihr kühn sagen mögen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Ja, die Bruderliebe soll bleiben. Die Bruderliebe, eines der wirklichen Merkmale des Volkes Gottes. Daran erkennt man die Jünger des Herrn, dass sie einander lieben. Und wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Wir wissen es, aber wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Und ich muss es mir selber sagen, dass man manchmal einfach so dahin lebt und gar nicht daran denkt und sich gar nicht darum bemüht, auch nicht darum betet und darum ringt, Herr, lehre mich, die Geschwister zu lieben. Ich will ihnen zeigen, dass ich für sie da bin, dass ich ihnen diene, dass ich ihnen helfen will, dass ich sie gern habe. Das kommt nicht von selbst. Gewiss, wir können es nicht produzieren, der Herr wirkt es an uns, aber wir müssen darum ringen. Es muss uns ein Anliegen sein und hier ist ein Befehl. Die Bruderliebe muss bleiben. Sie darf nicht erkalten. Das war natürlich auch eine Ermahnung an die, die sich angewöhnt hatten, zu Hause zu bleiben. Denn der Druck kann auch das Gegenteil bewirken. Wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dann kann auch passieren, dass die Liebe erkaltet. Dass jeder nur noch an sich denkt, wie komme ich davon? Ich muss schauen, dass ich meine Haut rette. Kann auch passieren. Darum diese Aufforderung, die Bruderliebe muss bleiben. Gestern sagte mir der Bruder aus, der Prediger ist in Davos, der aus der Tschechei kommt. Er sagte, dass in den Zeiten des Kommunismus, dass sie als Gläubige, dass sie viel engere Gemeinschaft hatten als jetzt. Wie man jetzt einfach merkt, dass auch die Christen immer mehr die Gelegenheiten benutzen, die sich ergeben, auch wirtschaftlich vorwärts zu kommen, ein eigenes Geschäft anzufangen. Sie sehen da alle ihre Möglichkeiten und dass das sich sehr stark zeigt, dass man immer mehr eigenen Interessen und eigenem Ehrgeiz nachgeht. Es ist eigentlich traurig. Dann das zweite, die Gastfreundschaft. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Ja, die Juden wurden bedrängt, einige mussten ihre Häuser verlassen und viele waren auf Gastfreundschaft angewiesen. Und Gastfreundschaft bedeutete dann natürlich mehr, als nur gerade jemand aufnehmen über Nacht und der dann am anderen Tag weiter reist, sondern das hieß dann vielleicht eine ganze Familie aufnehmen und sie so lange bei sich haben, bis sie irgendwo eine Bleibe hatten. Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft, das ist auch mehr, als wenn man einfach weiß, am Sonntag haben wir diese Familie eingeladen, sind 6 Personen, wir haben also 6 Koteletts mehr gekauft als sonst. Sondern Gastfreundschaft, das heißt auch, wenn mitten in der Nacht, wenn es klingelt und jemand ist da in Not, aufstehen, aufmachen, ein Bett bereit machen, aufnehmen. Und da haben mich oft die Geschwister in Asien beschämt. Wir sind so ausgerechnet in der Schweiz. Wir sind in diesen Sachen so präzis, so ausgerechnet. Und wenn einer mehr kommt als geplant, dann ist es irgendwie, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir nicht genug Suppe. Ja. Ja, wir sind uns nicht gewöhnt, es klingelt höchst selten jemand. Aber es könnte auch sein, dass mehr bei uns klingeln würden, wenn wir einfach ein Herz und ein Anliegen dafür hätten. Denn das erlebt man ja auch, wenn wir anfangen, den Herrn auch zu bitten, dass er uns hier verändert, lehre uns die Brüder zu lieben, lehre uns Gastfreundschaft, dann beginnt der Herr uns auch Leute zu schicken. Das passiert dann nämlich auch. Und das hat mich oft beschämt. Ich denke an eine Reise, als ich in Pakistan war vor etlichen Jahren, habe ich bei Geschwistern gewohnt. Da war ich etwa 3, 4 oder 5 Tage an einem Ort. Und die leben ja sehr einfach dort. Und das war eine Familie, Mann, Frau. Und sie hatten 3 oder 4 Kinder und 2 Zimmer. Das ist dort üblich. Und was haben sie gemacht? Die ganze Familie in ein Zimmer und mir das andere gelassen. Tja, ganz selbstverständlich. Hat mich oft beschämt. Und auch immer wieder dort zu erleben, man konnte ankommen, wann es war. Und dann waren alle da, aufgestanden und die Frau fing dann an zu kochen und zu machen, hat gefragt, hast du Kleider zum Waschen? Also das hat mich berührt. Diese Willigkeit, Freudigkeit, Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Wirklich Gastfreundschaft. Und hier steht, wir sollen das nicht vergessen. Römer 12, Vers 13 sagt, nach Gastfreundschaft trachtet. Danach trachten. Und dann steht hier ein Zusatz. Denn dadurch haben viele ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Nun, auch wenn es nicht gerade Engel sind, aber wir werden immer gesegnet dabei. Wir werden gesegnet. Und der Herr hat ja an einer Stelle auch gesagt, wer einen Jünger aufnimmt in seinem Namen, hat gewissermaßen den Herrn selbst aufgenommen. Und es kann sein, dass wieder solche Zeiten kommen, wo es eng wird, wo es schwierig wird, wo Druck da ist, wo dann viele darauf angewiesen sind, auf spontane Hilfe von Geschwistern. Dann Vers 3, gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene derer, die Ungemach leiden. Es gibt viele, die leiden jetzt Ungemach. Und besonders ist das jetzt in den islamischen Ländern. Die Christen kommen da immer mehr unter Druck, werden bedroht. Ich habe Freunde in Pakistan, viele Freunde in vielen Städten Pakistans. Und als dieser Krieg gegen Afghanistan anfing, sich abzuzeichnen, da wusste ich, jetzt wird es in Pakistan ungemütlich. Und seither, wir sind einige in unserer Gemeinde, die da Verbindungen haben, und seither telefoniert immer wieder einer oder andere und fragt nach, wie geht's, wie steht's? Und dann hören wir dann, ja, in den Moscheen wird jetzt gegen uns gehetzt, gegen die Christen, einfach pauschal, nur weil sie Christen sind, sind Pakistaner, aber sind Christen, wird gegen sie gehetzt und sie hoffen einfach, dass wir sie nicht vergessen, für sie beten. Denkt an sie, die sind bedrängt, betet für sie. Sie haben das wirklich nötig. Das ist auch ein Ausdruck der Bruderliebe. Also alles hier Äußerungen der Bruderliebe, Gastfreundschaft und auch an die Bedrängten denken, für sie beten. Dann ein vierter Beweis der Liebe, der vierte Vers, die Ehe, die eheliche Liebe. Auch hier haben wir eine ungeheure Möglichkeit, nicht nur ein Zeugnis und ein Vorbild zu sein, sondern vielen auch Orientierung zu sein. Es gibt so wenige Ehen, die wirklich anziehend sind. Also wo Menschen sehen können, die beiden haben einander gern. Meistens ist doch Rivalität in den Ehen. Das wird ja so gelehrt in den verschiedenen Blättern und in den Medien. Und besonders wurde das in den letzten Jahrzehnten so den Frauen deutlich gemacht, lasst euch nur nicht sagen, schaut, dass ihr euch zu eurem Teil kommt, Gütertrennung und so weiter, stopft ihm den Mund und so fort. Solche Anweisungen, ja, da wundert man sich nachher noch, wenn Ehen nur noch ein Duell sind. Wo es nur noch darum geht, wer ist stärker? Wer gängelt jetzt wen? Ganz traurig. Und da haben wir doch als Christen, haben wir doch dieses wunderbare Vorrecht, dass wir beide den gleichen Herrn lieben und dass er uns auch sagt und uns auch befähigt, wie wir zusammenleben als Mann und Frau. Und das ist wirklich etwas, das ist anziehend für Ungläubige. Die sehen das. Wo Eheleute einander gern haben, die merken das. Und wo sie dann auch merken, Kinder, die gern zu Hause sind, Kinder, die ihre Eltern achten, ehren, lieben, Eltern, die Freude haben an ihren Kindern, das ist ungeheuer attraktiv. Das ist wirklich ein Zeugnis. Und so haben wir gerade hier auch Verantwortung gegenüber unseren Zeitgenossen, unsere Nachbarn, die beobachten uns, die sehen das nämlich. Die sehen, wie wir miteinander umgehen, die merken das. Und da können wir wirklich ein Zeugnis sein. Und auch die ganze, das Gemeindeleben hängt zu einem sehr großen Teil davon ab, wie das Familienleben der einzelnen Familien ab. Sehr viel. Dann, fünftens, hat auch etwas mit Liebe zu tun. Wenn die Bruderliebe und die Liebe zum Herrn stark genug ist, dann ist die Versuchung zur Geldliebe viel kleiner. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Die Liebe zum Geld ist eine große Versuchung. Nun, es ist nicht verboten, reich zu sein. Das steht nirgends geschrieben. Ein Christ dürfe nicht viel Geld haben. Es gibt Christen, die haben viel Geld. Gott führt den einen so, den anderen anders. Aber die Liebe zum Geld ist verboten. Nicht das Geld ist böse, aber die Liebe zum Geld ist böse. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel allen Bösen. Nicht das Geld, die Liebe zum Geld. 1. Timotheus 6, 12 ist es, glaube ich. Nein, 10. Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, die Liebe zum Geld. Und hütet euch davor. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Genügsamkeit ist eine christliche Tugend. Genügsamkeit. Zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Nicht danach trachten, unbedingt auch so viel zu haben, wie andere vielleicht haben. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Und dann wird begründet, warum wir uns damit begnügen können. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Ja, Gott wird für uns sorgen, es wird uns nichts fehlen. Er wird uns das geben, was gut ist für uns. Und das sagt er hier auch solchen, die unter den Juden hier jetzt litten, die Druck hatten, die vielleicht auch Geschäftspartner verloren hatten. Die Juden kamen nicht mehr zu ihm, weil er nicht mehr in die Synagoge ging, weil er sich jetzt zu den Christen hielt. Er erlitt Einbußen im Geschäft und da begann er vielleicht zu rechnen. Ich sollte vielleicht doch besser wieder die Synagoge besuchen, um so meine Geschäftspartner wieder zu sehen. Nein, du brauchst dich nicht zu sorgen, wenn du dem Herrn vertraust. Gehe keine Kompromisse ein, weil du denkst, du müsstest mehr verdienen, weil du dann einen größeren Lohn bekommst oder was es auch ist. Mach es nicht, der Herr wird für dich sorgen. Ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Das sagt der Herr an verschiedenen Stellen in der Geschichte seines Volkes. Das erste Mal, soviel ich weiß, sagt er das Jakob. Jakob hatte seine Eltern, sein Zuhause verlassen müssen. Er war auch selber schuld, hatte sich eingelassen auf diese krumme Tour, die seine Mutter ihm vorschlug, um sich den Segen von Isaak zu erschleichen. Das war wirklich eine krumme Tour und das hat keine guten Ergebnisse gehabt. Er muss sein Zuhause verlassen, er muss in die Fremde gehen. Da hat er natürlich auch solche Sorgen. Ja, wie überlebe ich? Wie komme ich zurecht jetzt im Leben? Und da scheint ihm der Herr in diesem Traum, wo er da liegt, und sagt ihm, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Und er hat ihn auch nicht verlassen. Und 20 Jahre später kommt er zurück und in einer einsamen Nacht mit Gott, da sagt er, ich bin bloß mit einem Stab über diesen Fluss gegangen, über den Jabbok. Hatte nur den Stab in der Hand und sonst nichts. Und jetzt bin ich zurückgekommen und ich bin zu zwei Haufen geworden. Und riesige Herden hatte er. Ja, Gott versäumt und verlässt uns nicht. Wir brauchen nicht zu wissen, was morgen ist. Wir müssen uns auch nicht Sorgen machen über die Folgen, wenn wir treu sind und am Bekenntnis und am Glauben festhalten und den Weg der Nachfolge konsequent gehen. Das ist nicht unsere Sorge, die Folgen. Der Herr weiß das. Unsere einzige Sorge soll sein, dass wir dem Herrn vertrauen, dass wir ihn nicht verleugnen. Und dann sagt er, ich werde dich nicht versäumen, ich werde dich nicht verlassen. Vers 6, der Herr ist mein Helfer. Was kann uns Besseres passieren, als den Herrn zum Helfer zu haben? Welcher Helfer könnte besser sein? Ja, das Kapitel 11 und 12 hat ja einiges zu sagen gehabt von Bedrängnis, von Herausforderungen, von Anfeindung, von einem schweren Weg, durch den wir gehen müssen. Aber wir haben den Herrn zum Helfer. Er lässt uns ja nicht allein. Der Herr ist unser Helfer. So sind wir also ermutigt, wir sind getröstet, wir lassen uns nicht entmutigen. Nein, wir wollen unserem Herrn vertrauen. Dann der zweite Abschnitt, die Führer gehen, Christus aber bleibt. Gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist dasselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, von welchen keinen Nutzen hatten, die darin wandelten. Vielleicht haben einige den Führern nachgetrauert, vielleicht haben einige gedacht, oh, wäre der doch noch hier. Und manchmal denken wir auch, wir würden halt einen Spurgeon brauchen und irgend so jemand, der kommt dann noch predigen. Nein, wir brauchen nicht den großen Führern nachzutrauen, die gegangen sind. Und wir sollen auch sie nicht nachahmen. Nein, was sollen wir nachahmen? Ihren Glauben. Hier steht, ahmt ihren Glauben nach. Das sollen wir von ihnen lernen, wie sie glaubten. Und wenn wir in dieser Weise dem Herrn vertrauen, dann wird der Herr uns persönlich führen und dann wird er uns in seiner Weise verwenden. Das wollen wir von den Führern lernen, die uns vorangegangen sind. Wir haben ihr Vorbild gesehen, wir haben den Ausgang ihres Wandels gesehen und wir wollen ihren Glauben nachahmen. Nicht ihre Methoden, ihren Glauben. Sicher kann man auch lernen von Methoden, aber was wir nachahmen wollen, ihren Glauben. Und das war natürlich auch eine Ermahnung an die, die ihren Glauben, also den Glauben ihrer Führer, die ihnen das Wort Gottes gebracht hatten, wieder aufgeben wollten. Macht es nicht. Gebt das nicht auf. Woran sie glaubten, haltet fest an den gleichen Verheißungen, am gleichen Herrn. Und dann dieser wunderbare Trost, dieses wunderbare Wissen. Ja, die Führer, die gehen, die bleiben nicht, aber Christus bleibt. Jesus Christus, er ist derselbe. Er verändert sich nicht. Er ist der Unveränderliche. Und er ist für uns da. Und er ist treu. Und das Werk, das er angefangen hat, er vollendet es. Und die Seinen, die Gott ihm anvertraut hat, er trägt sie und vollendet sie. Er ist unser himmlischer hoher Priester. Er vergisst uns nicht. Er betet für uns. Und er hat vom Vater erbeten, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Johannes 17, Vers 24. So betet er für uns. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Und er wird nicht aufhören, so für uns zu beten, bis wir bei ihm sind. Er verändert sich nicht. Und darum wollen wir unseren ganzen Glauben uns selbst in ihm verankern. Und das macht uns fest. Und wenn wir wissen, dass wir in Christus verankert sind, ja, dann mag es uns hier auf unserem Weg durch die Zeit, da mag es uns schon mal erschüttern. Und da können wir manche Stöße hinnehmen, von der linken Seite gestoßen, von rechts gestoßen werden, wie ein Pendel. Aber wenn das Pendel verankert ist, dann bleibt es eben, wo es ist. Und so kann uns letztlich doch nichts umwerfen von Christus und vom Ziel wegbringen. Denn Christus verändert sich nicht und in ihm sind wir verankert. An ihm wollen wir uns auch orientieren. Und damit hat der Vers 9 etwas zu tun. Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren. Es kommen so viele Lehren, mancherlei Lehren. Immer neue Moden, immer neue Methoden, immer neue Lehren. Aber was bleibt, ist Christus. Er ist der Gleiche und in ihm wollen wir uns verankern. Und die Lehre, die uns Christus größer macht, die uns in Christus verankert, ja, das ist es, was uns befestigt. Und so steht hier, es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird. Da werden wir fest. Wir werden fest in diesem völligen Vertrauen, dass Gott in Christus und durch Christus alles gewirkt hat. Und dass wir in Christus vollkommen und vollendet sind. Und dass wir, wenn wir in Christus sind, dass uns nichts fehlt. Dass wir nichts anderes brauchen. Wir brauchen Christus und nichts anderes und niemand anders. Da müssen wir verankert sein. Das ist übrigens einer der Lieblingsaussprüche von Rudi. Und die, die einige Jahre hier sind, die wissen es. Er verweist dann immer wieder auf diesen Vers. Lasst euch das Ziel nicht verrücken. Es geht um Christus. Es geht um Jesus. Ihn haben, ihn kennen, an ihm hangen. Darum geht es. Darum geht es. Er bleibt. Und so ist es gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird. Und Gnade, das ist all das, was Gott gewirkt hat. Gott hat alles gewirkt. Er hat alles gewirkt durch Christus. Er hat alles gewirkt in ihm. Da wird das Herz fest. Das Herz wird nicht fest durch gesetzliche Vorschriften. Das dachten die Galater. Aber Paulus sagt, das sind ganz kümmerliche Mittel. Das Herz wird auch nicht fest durch Wunschträume. Das Herz wird auch nicht fest durch besonders schlaue Methoden. Die können gut sein für ihre Sache. Aber es gibt nur eines, was das Herz festmacht, und das ist Gnade. Timotheus, er stand vor vielen Herausforderungen, als Paulus in der Todeszelle saß und wusste, dass er bald davon muss. Und da schrieb er seinen letzten Brief an Timotheus. Und es war ein ziemlich düsteres Bild, das er malte. In jedem Kapitel redet er von Untreue, von solchen, die sich von ihm abwenden. Und von solchen, die falsche Lehren bringen. Und von solchen, die der Wahrheit widerstehen. Und am Schluss sogar von Zeiten, wo die Menschen die Wahrheit nicht einmal mehr vertragen können. Und böse Menschen und Gaukler werden im Bösen zunehmen, sagte er. Es ist ein ziemlich düsteres Bild. Aber er ist kein Pessimist, ist einfach realistisch. Beschreibt die Tatsachen. Und da könnte einer ja den Mut verlieren. Und bevor er anfängt, Timotheus Anweisungen zu geben, wie er sich jetzt verhalten soll, wie er jetzt dahin durch soll, sagt er, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. 2. Timotheus 2,1. Sei stark in der Gnade. Da werden wir stark, da werden wir fest. Und darum können wir nichts Besseres tun, als immer wieder uns auf das besinnen, über das nachdenken, was Gott in Christus gewirkt hat. Da sind wir eingebunden und da wird das Herz fest, da. Und sonst nirgends. In uns ist keine Festigkeit. Und wenn wir auf uns schauen, wenn ich auf mich schaue, dann verliere ich immer den Mut. Aber da werden wir fest. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Nachher ein Hinweis an die Juden, nicht durch Speisen. Sie meinten wieder, so durch Vorschriften. Wenn wir all das machen, was Gott im Gesetz sagte. Und manche Christen denken, ich muss mich an die Methoden halten. Oder jene Therapie. Nein, das ist es nicht. Sondern in Christus. Er bleibt. Und wir sind in ihm. Und da wird das Herz fest. Die Führer gehen, aber Christus bleibt. Dann das Dritte, lasst uns hinausgehen. Ja, das können wir ja direkt auch auf uns anwenden. Jetzt sind wir hier gewesen eine Woche wie in einem Heiligtum. Unter uns. Ja, wirklich. Da haben wir nur Gesänge des Heiligtums gehört. Und da haben wir nur über den Herrn miteinander geredet oder fast nur. Und haben Dinge gehört, die uns einfach froh machen. Wir waren wie im Heiligtum. Aber wir sind eben nicht nur im Heiligtum. Ja, wir sind im Heiligtum, im Geist, aber wir sind eben noch in dieser Welt. Und da kommt diese Aufforderung, lass uns hinausgehen. Lass uns hinausgehen. In dieser Welt teilen wir die Position, die Christus in dieser Welt hat. In dieser Welt ist Christus nicht geachtet. In dieser Welt ist er bestenfalls vergessen und ignoriert, aber manchmal auch verlästert. Wir spüren es noch nicht so heftig, aber in Pakistan ist es so. Sobald du dort sagst, ich bin Christ, dann spürst du es sofort. Du bist abgeschrieben. Du bist verachtet. Sofort. Nur weil du das sagst. Aber das ist eigentlich die Position des Christen. Denn Christus gilt in dieser Welt nichts. Bei uns wird er eben ignoriert. Aber es kann sehr bald sein, dass die, die sich zu ihm bekennen, danach spüren, diese Sorte von Leuten können wir nicht brauchen. Was, du glaubst an das? Was bist denn du für einer? Hast du denn noch nichts kapiert? Weißt du denn nicht, dass wir im 21. Jahrhundert leben? Du bist ja ein Weiberhasser. Was glaubst du? Die Frau sei dem Mann untertan. Das ist ja arrogant, was nur Jesus rettet. Und was ist denn mit all den anderen? Bist du besser? Und die Empörung, die wird wahrscheinlich zunehmen über die, die einfach sagen, nur Jesus Christus. Ihn hat Gott erwählt und bestimmt, Retter, Heiland aller zu sein. Nur er, keiner außer ihm. Und so ist es gut, dass wir uns das hier auch in Erinnerung rufen. Den Juden ging es damals so, weil sie sagten, wir glauben an Jesus, wurden sie von den übrigen Juden sofort verachtet. Ihr glaubt an diesen Gotteslästerer? Was, du bist auch so einer? Lasst uns hinausgehen vor das Lager. Uns zu ihm stellen. Auch wenn das Nachteile bringt, auch wenn das Schmach bringt, Verachtung bringt. Verse 10 bis 12. Wir haben einen Altar. Jetzt bis Vers 16. Verse 10 bis 16. Wir haben einen Altar, von welchem kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, durch den hohen Priester werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst auch uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Des Wohltuns aber und Mitteilens vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. In den Versen 10 bis 12 wird uns gesagt, Jesus ist unser Sündopfer. Das Sündopfer hatte folgende Eigenheit. Es gab ja verschiedene Opfer im Alten Testament, neben dem Sündopfer. Es gab auch das Brandopfer, hatte andere Vorschriften. Dann gab es das Friedensopfer, hatte andere Vorschriften. Dann gab es das Schuldopfer, hatte andere Vorschriften. Speisopfer. Und dann gab es eben das Sündopfer. Und beim Sündopfer war es so, das Sündopfer, dessen Blut wurde aufgefangen in einer Schale und nachher trug der hohe Priester dieses Blut hinein ins Heiligtum. Und das Sündopfer hat man nachher nicht auf dem Altar, also vor dem Heiligtum verbrannt, sondern man hat das Sündopfer, diesen Kadaver, genommen, hinausgetragen vors Lager und dort draußen verbrannt. Das war nur beim Sündopfer so. Und Jesus ist unser Sündopfer. Darum hat Jesus, sagt er, weil er eben unser Sündopfer ist, außerhalb Jerusalems, außerhalb der Tore der Stadt gelitten. Dort war er wie ein Sündopfer, wurde verbrannt, außerhalb, weg mit ihm, wollen ihn nicht mehr sehen. So wurde er behandelt. Ja, durch sein Blut hat er uns auch den Zugang zu Gott geöffnet. Das auch. Man trug das Blut hinein, ins Allerheiligste. Den Zugang zu Gott geöffnet. Er hat den Zugang zu Gott geöffnet. Wir dürfen hinein in die Gegenwart Gottes, Gott unseren Vater nennen. Aber gleichzeitig gehören wir auch dem Jesus an, der von seinem Volk verachtet, verworfen und außerhalb der Tore, außerhalb der Stadt hingerichtet wurde, wie man das Sündopfer verbrannte. Zusammen mit Verbrechern, da draußen an der Hinrichtungsstätte. Und lass uns zu ihm hinausgehen. Lass uns bekennen, dass wir an ihn glauben. Lass uns bekennen, ja, dass das unser wahres Rühmen ist. Christus gekreuzigt. Tatsächlich. Gekreuzigt, hingerichtet, um uns zu retten. So gehen wir also hinaus zu ihm und haben Gemeinschaft mit ihm, auch in der Schmach, die er dort trug. Der Vers 14 enthält eine Motivation. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Ja, wir könnten das ja gar nicht. Und die Juden damals, sie hätten das nie gekonnt, sich auf die Seite Jesus stellen und Nachteile deswegen erleiden, wenn sie nicht gewusst hätten, wir bleiben ja nicht immer hier. Das ist ja nur vorübergehend. Wir haben nämlich eine bleibende Stadt, eine himmlische Stadt, eine himmlische Heimat. Und diese Stadt ist viel schöner als Jerusalem. Nun, die Juden, die hängen ja an Jerusalem mit einer Liebe und mit einer Leidenschaft, die kann wahrscheinlich nur ein Jude haben zu dieser Stadt. Sie war ja die von Gott erwählte Stadt Zion, die Stadt Davids, die Stadt des Tempels Salomos. Aber diese Stadt ist ja auch eine Stadt gewesen mit einer Geschichte der Sünde. Wie viel Bosheit ist in Jerusalem geschehen? Wie viel Blut vergießen? Wie viele gottlose Könige haben in dieser Stadt regiert? Und so wurde die Stadt belagert und zerstört, gerichtet. Nein, wir haben ein besseres Jerusalem. Das himmlische Jerusalem. Eine bleibende Stadt. Eine vollkommene Gemeinschaft. Eine Stadt ist ja eine Gemeinschaft von Menschen. Eine vollkommene Gemeinschaft. Von Erlösten. Von verherrlichten Erlösten. Wo nichts Böses eingeht. Keine Sünde. Das ist unsere wirkliche Heimat. Hier haben wir keine bleibende Stadt. Wir suchen die zukünftige. Und weil wir ein so wunderbares Ziel haben, können wir diese kurze Zeit, wo wir wegen unseres Glaubens Nachteile, Unannehmlichkeiten, vielleicht eines Tages sogar Verfolgung erdulden, können wir das alles auf uns nehmen. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott uns bereitet hat. Gar nichts. Und darum haben wir Grund, Gott zu loben. Wir brauchen nicht klagen, uns beschweren. Nein, wir haben Grund, Gott zu loben. Vers 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Hier kommt jetzt das Wort Opfer im Vers 16 noch einmal. Ja, einige Juden dachten, ach, es war doch so schön, als wir noch Opfer darbringen konnten. Nein, wir brauchen diese Opfer nicht, diese alttestamentlichen. Christus ist das Opfer. Aber hier sind Opfer, die wir darbringen dürfen. Das Opfer des Lobes. Den Herrn bekennen vor den Menschen und den Herrn rühmen mit unserem Mund. Opfer des Lobes. Und manchmal ist es wirklich ein Opfer. Manchmal kostet es uns etwas, dem Herrn zu sagen, Herr, du bist groß, du bist gut, du bist wunderbar. Nämlich dann, wenn uns alles wehtut. Dann, wenn wir weinen. Wenn wir Kummer haben. Aber dann zu bekennen, Herr, du bist gut, du bist mein Herr, du bist mein Retter, du hast mich erlöst, ich gehöre dir. Ich darf dein Eigentum sein, ich darf Kind Gottes sein. Die Sünden sind mir vergeben, ich habe ewiges Leben. Oh, wie gut bist du, ich rühme dich. Das sind Opfer des Lobes. Auch wenn es uns ganz schlecht geht äußerlich. Und dann dürfen wir auch eine zweite Art von Opfern bringen von unserem Besitz. Des Wohltuns und Mitteilens vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Es freut Gott, weil Gott so ist. Gott ist so großzügig. Gott hat eine offene Hand. Gott gibt. Und wenn er sieht, wie seine Kinder auch so sind, von ihm gelernt haben, dann sieht er seinen Charakter an seinen Kindern. Ein offenes Herz, eine offene Hand. Sie geben großzügig. Das gefällt Gott. Wie freut er sich, wenn er das sieht? Dann der vierte Abschnitt, Unterordnung und Fürbitte, die Verse 17 bis 19. Gehorcht euren Führern, seid untertan, denn sie wachen über eure Seelen, als sie da Rechenschaft geben sollen, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Betet für uns, denn wir halten dafür, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem ehrbar zu wandeln begehren. Ich bitte euch aber umso mehr dies zu tun, auf dass ich euch desto schneller wiedergegeben werde. Unterordnung, Vers 17, Unterordnung unter die Führer, das hatte hier natürlich eine sehr eine ganz bestimmte und auch eine sehr dringliche Bedeutung. Die Führer, das waren die, die das Wort Gottes, die das Evangelium lehrten in den Gemeinden. Und hier will er natürlich all denen sagen, die daran dachten, ja, vielleicht sollten wir das, was sie lehren, über Bord werfen. Nein, gehorcht ihnen. Tut das, was sie euch lehren. Das ist euch zum Heil und zum Segen. Und dann ganz allgemein gibt es in der Gemeinde natürlich Auch so etwas wie Gemeinschaft und Unterordnung. In jeder Gemeinschaft muss auch Unterordnung sein, muss Führung sein und Unterordnung sein. Auch wenn das viel missbraucht worden ist und wenn das auch in Sekten missbraucht wird, dass da Leute zu Menschensklaven gemacht werden, der Missbrauch hebt den guten Gebrauch nicht auf. Und so ist es eine gute Sache, dass man auch den geistlichen Führern in der Gemeinde, den Ältesten, den Lehrern des Wortes, dass man ihnen grundsätzlich untertan ist. Natürlich nicht einfach alles sagt, was sie tun. Müssen natürlich schon auch mitlesen, mitdenken, aber grundsätzlich untertan. Seid ihnen untertan. Das fällt uns ein wenig schwer in einer Zeit des ausbordenden, des grenzenlosen Individualismus. Und dann Fürbitte füreinander. Sorg umeinander tragen, füreinander beten, als ein Beweis der Bruderliebe. Und schließlich die Verse 20 bis 25, Segenswünsche und Grüße. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, im Blut des ewigen Bundes, vollende euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch mit kurzen Worten geschrieben. Wir finden, sei ein ziemlich langer Brief, aber es war kurz, findet hier der Autor. Wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit welchem, wenn er bald kommt, ich euch sehen werde. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Segenswünsche. Der Gott, der Christus aus den Toten wiederbrachte, er wird euch in jedem guten Werk vollenden. Haben wir das einmal bedacht? Die gleiche Kraft, die Gott aufwendete, um seinen Sohn aus den Toten zu erwecken, wirkt in uns. Die gleiche Kraft. Und so vermag Gott in uns, den Unglauben, die Sünde, die Eigenliebe, all das zu überwinden. Sein Geist wohnt in uns. Gottes Kraft wirkt in uns, um all das zu überwinden. Wir wollen ihm wirklich vertrauen. Und dann zum Schluss, ich finde das wunderbar, das letzte Wort, und das ist so typisch für Paulus, darum denke ich, Paulus hat diesen Brief geschrieben. Das letzte Wort ist die Gnade. Die Gnade sei mit euch allen. Wir können hier auch übersetzen, die Gnade ist mit euch allen. Denn das Verb steht im Griechischen nicht. Man kann also das als Wunsch auffassen, die Gnade sei mit euch. Man kann es auch als eine Aussage auffassen. Die Gnade ist mit euch. Das dürfen wir uns wirklich sagen. Die Gnade ist mit uns allen. Amen.